Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber sind heute Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Eckehard Knörer, Herausgeber des Merkur.
Barbara Stolberg-Rillinger ist seit 2018 Rektorin des Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sie ist Historikerin mit einem Schwerpunkt in der Geschichte der frühen Neuzeit, die sie vor ihrem Rektorat in Berlin unter anderem an die Universität Münster geführt hat, wo sie eine Professur versehen hat. Sie ist Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Kommissionen und Akademien, so zum Beispiel der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, beispielsweise 2005 mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und mit dem Sigmund-Freud-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Wir haben Sie heute eingeladen, sich mit uns über die Frage zu unterhalten, in welcher Weise geisteswissenschaftliche Forschung und die Institutionen, in denen sie stattfindet, sich auf Gegenwart beziehen kann und vielleicht auch muss und unter welchen Umständen sie von ihr vielleicht auch besser Abstand hält. Das schien uns unter anderem deshalb besonders einleuchtend, als dass Barbara Stolberg-Rillinger in ihrer Arbeit die Frage nach Nähe und Distanz zu dem, was Geschichte heißt und den Figuren, die sie ausagieren, immer wieder produktiv problematisiert. Sei es in ihrer Forschung zu Ritualen oder in ihrer bereits in fünfter Auflage erschienenen Biografie über die Kaiserin Maria Theresia, in der Barbara Stolberg-Rillinger in der Einleitung schreibt, die Gräben, die die Gegenwart vom 18. Jahrhundert trennen, sollen gerade nicht eingeebnet und die scharfen Kanten der Figur gerade nicht abgeschliffen werden. Kurzum, es soll keine falsche Vertrautheit mit Maria Theresia aufkommen. Man muss sich die Heldin vom Leibe halten. Letzteres ist ein Zitat des Historikers Christian Meyer aus einem Beitrag zur Faszination des Biografischen. Liebe Frau Stolberg-Rillinger, herzlich willkommen bei der Krummen Straße. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich möchte mit der ersten Frage eigentlich sehr direkt daran anschließen, weil es ja also erstmal paradox erscheint, dass wir eine Historikerin einladen, über die Gegenwart zu sprechen. Und das Verhältnis ist ja auch immer ein doppeltes. Also einerseits das vom Leib halten, andererseits aber auch das, sich gar nicht den Bezug zur Gegenwart und den Blick der Gegenwart vom Leib halten zu können. Also wie erfahren Sie das selbst eigentlich in der wissenschaftlichen Arbeit als Historikerin?
Ja, das ist natürlich eine zentrale Frage, der sich jeder Historiker, jede Historikerin stellen muss. Wie Sie sagen, es ist immer ein Spannungsverhältnis, es ist immer natürlich beides. Einerseits ist man ein Zeitgenosse und kann gar nicht von seiner eigenen Perspektive vollkommen absehen und sollte es auch nicht. Andererseits ist Beschäftigung mit Geschichte und vor allem natürlich mit weiter zurückliegenden Epochen meines Erachtens überhaupt nur dann erkenntnisfördernd, wenn man sich der Fremdheit dieser Zeit stellt und wenn man eben sich nicht umstandslos glaubt, einfühlen zu können, was immer ein Fehlschluss ist. Also man muss, glaube ich, sich immer zunächst mal des Abstandes bewusst sein und auch eine gewisse Offenheit haben zu staunen über das Fremde vergangener Zeiten, um dann entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, um sich sozusagen an diese Figuren anzunähern. Aber man muss, glaube ich, sich immer dessen bewusst bleiben, dass das Anstrengung bedarf. Dass es nicht von alleine automatisch passiert. Und das gilt, glaube ich, auch für Zeiten, die vielleicht nur ein paar Dekaden zurückliegen. Aber es gilt natürlich erst recht, je weiter man in der Geschichte zurückgeht. Und da halte ich es wirklich für fatal, wenn man glaubt, sich einfühlen zu können und wenn man anstatt Vergleiche anzustellen, die ja immer auch die Unterschiede rauszuarbeiten bedeutet, eigentlich nur die Ähnlichkeiten wahrnimmt. Und das halte ich eigentlich immer für hochgradig anfällig für Missverständnisse und für anachronistische Gleichsetzung.
Da würde ich direkt gerne eine Rückfrage stellen. Wenn Sie sagen, man muss diesen Abstand mit Anstrengung herstellen, dann würde das ja bedeuten, dass eigentlich unser Default-Modus sozusagen beim Blick auf die Vergangenheit, Identifikation, Nähe, Einfühlung ist. Warum ist das denn? Also
ich glaube, das ist einfach eine generelle menschliche Disposition, dass man zunächst mal ja immer nach Übereinstimmungen sucht, um Dinge überhaupt irgendwie einordnen zu können. Es gilt nicht nur für Geschichte, sondern es gilt ja auch für die Begegnung mit fremden Menschen, mit Menschen fremder Weltgegenden, Kulturen oder wie immer man das nennen soll, dass man zunächst ja mal versucht, in irgendeiner Weise sich zu orientieren. Und das kann man ja nur, wenn man erstmal Ähnlichkeiten wahrnimmt. Es ist vielleicht auch eine Frage der persönlichen Einstellung. Also es gibt eben Menschen, die zunächst mal dazu neigen, Ähnlichkeiten zu betonen. Und es gibt solche, die zunächst mal sich irritieren lassen und Fremdheit wahrnehmen. Und ich glaube, also das gilt ja auch für das Alltagsleben, für ganz unprofessionelle Zusammenhänge, einfach für jeder Mann, jede Frau. Aber wenn man das jetzt zu seiner beruflichen Aufgabe macht, also als Historiker, als Anthropologe, Ethnologe oder so, dann glaube ich, ist es geradezu ein Imperativ, dass man diese Fremdheit erstmal ernst nimmt.
Wenn man sich, wie Sie das mit Ihren Büchern tun, in die Öffentlichkeit begibt, also dieses Maria-Theresa-Buch ist ja ein historisches Buch, das aber auch die breite Öffentlichkeit adressiert, was sehr stark gelungen ist. Es wurde weit besprochen und wirklich viel gelesen. Dann ist man ja aber auch mit den Erwartungshaltungen dieser Öffentlichkeit konfrontiert und wahrscheinlich gibt es da schon genau die Erwartungshaltung des: Was lernen wir aus der Geschichte? Also wir haben im Juli-Heft des Merkur einen Text, der geradezu provokativ von einem Historiker den Titel trägt, von Weimar lernen, nämlich gegen die eigentlich in der Geschichtswissenschaft eher gängige These, dass das eben auch nicht einfach ist, dass man nicht einfach aus der Geschichte lernen kann, weil die Verhältnisse immer andere sind, die Zusammenhänge andere sind. Aber die Erwartung ist natürlich immer da. Wie geht man damit dann um?
Ja, ich würde ja auch nicht sagen, dass man aus der Geschichte grundsätzlich nichts lernen kann. Die Frage ist, was man darunter versteht, aus der Geschichte lernen. Und es gibt ja die klassische Herangehensweise von Reinhard Koselleck, der geschrieben hat, dass seit der Sattelzeit um 1800 einfach die alte Vorstellung von Historia Magistra Vitae nicht mehr funktionieren kann, also in einem ganz elementaren Sinne von der Geschichte zu lernen, weil man früher, mit früheren Epochen davon ausging, dass die menschlichen Verhältnisse im Prinzip gleich sind, ja, moralische Imperative zum Beispiel grundsätzlich über die Epochen sich nicht unterscheiden. Und das kann man seit etwa 1800, jetzt mal ganz grob, nicht mehr sagen, weil weil zum einen die historischen Veränderungen sich unfassbar beschleunigt haben und immer weiter beschleunigen und das natürlich jetzt seit der digitalen Revolution nochmal unfassbar massiv beschleunigt ist. Und weil man seitdem gelernt hat, alle Epochen zu historisieren, das heißt in historischer Distanz, in ihrer Fremdheit zunächst mal wahrzunehmen. Aber man kommt natürlich gar nicht umhin, auch Ähnlichkeiten wahrzunehmen, also Unterschiede, aber eben auch Ähnlichkeiten. Und dann glaube ich, dass man gerade auch aus der Geschichte sehr weit zurückliegender Epochen vor allem in dem Sinne lernen kann, dass man zur eigenen Gegenwart ein distanziertes Verhältnis entwickelt. Also dass man sich der Kontingenz der eigenen Geschichte bewusst wird und sich klar macht, dass es durchaus auch alles vollkommen anders hätte kommen können, in jedem historischen Moment. Es kann immer alles anders kommen und hätte immer anders kommen können. Dass man aus der Geschichte in einem sehr, sehr grundlegenden Sinne lernt, eine Distanz zur eigenen Gegenwart zu entwickeln. Das ist auch im Übrigen ein Punkt, den ich von Christian Meyer nicht zuletzt gelernt habe, der das sehr, sehr grundsätzlich formuliert hat.
Also das ist insofern ein gutes Stichwort, als wir tatsächlich auch zur Vorbereitung jetzt einen Text alle gelesen haben, der im Merkur im Augustheft erschienen ist, der was sehr Interessantes macht, der nämlich eine Relektüre von Christian Meyers schon 1993 erschienenem Buch über Athen, ein Neubeginn der Weltgeschichte, vornimmt. Helmut Müller-Sievers und Greg Loguero haben das Buch gelesen, eigentlich gar nicht mal, glaube ich, in der Absicht, was für die Gegenwart zu lernen, sondern weil sie das interessiert hat. Und stellen aber fest, dass ihnen das wahnsinnig, dass bestimmte Figuren und Konstellationen ihnen wahnsinnig aktuell vorkommen. Sehr ausdrücklich jetzt das Amerika unter Trump betreffend. Sie haben den Text auch gelesen. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Ja, ich fand es auch verblüffend. Ich fand es ein hervorragendes Gespräch. Ich fand es deswegen eben so bemerkenswert, weil ja Christian Meyer dieses Buch über Athen, die attische Demokratie und die Besonderheit eines ganz bestimmten kurzen historischen Momentes, in dem es gelungen ist, eben sowas wie Gleichheit vor dem Recht und so weiter herzustellen, was dann kurz danach auch schon wieder vorbei war, dass man das heute ganz anders liest, als es Christian Meyer damals wahrscheinlich gemeint hat, weil er zu einer Zeit geschrieben hat, als man diese fundamentale Infragestellung aller demokratischen und rechtsstaatlichen Werte, von denen wir immer mehr oder weniger selbstverständlich ausgingen. Das konnte Christian Meyer damals nicht wissen und das wissen wir jetzt. Und deswegen lesen wir das Buch von Meyer und die Verhältnisse der attischen Demokratie mit ganz anderen Augen, ohne natürlich platte Gleichsetzungen vorzunehmen. Natürlich ist die attische Demokratie was vollkommen anderes als eine moderne Massendemokratie und ein moderner Rechtsstaat. Aber es ist wirklich verblüffend, wenn man sich solche Gestalten wie Kleon oder Alcibiades jetzt, also wie Christian Meyer sie da beschreibt in dem Buch, sich jetzt nochmal vor Augen führt und dann auf einmal ganz verblüffende Parallelen zu Donald Trump feststellt. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht verboten. Also man kann dann aus Geschichte vielleicht nicht unmittelbar lernen, aber eine gewisse Orientierung wieder gewinnen. Also mir geht es selber auch im Moment so. Ich schreibe jetzt schon seit ein paar Jahren mit großen Unterbrechungen an einer Biografie des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., Vater Friedrichs des Großen bekanntlich, eine ziemlich problematische Gestalt, die aber immer von der preußischen Geschichtsschreibung sehr beschönigt und apologetisch behandelt worden ist. Und je länger ich mich damit jetzt beschäftige und desto mehr bin ich geradezu gezwungen, diese Parallelen zu heute den USA und nicht nur den USA zu ziehen, obwohl sich eigentlich in mir alles sträubt, weil ich eben nicht mit so einem präsentistischen, naiven eine Vorstellung von Ähnlichkeit daran gehen möchte. Aber es drängt sich einem auf. Und ich glaube, dass es, wenn ich es selber reflektiere, was ich da eigentlich mache, ich glaube, dass es aus diesem Bedürfnis entspringt, irgendwie in der Geschichte einen Halt, eine Orientierung zu finden, angesichts dieser furchtbaren Erschütterungen der eigenen Selbstverständlichkeiten heute. Es hat was Tröstliches, dass man sagt, das hat es immer schon gegeben, solche Verhältnisse. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen in diesem Gespräch über das Buch von Christian Meyer auch so ist.
Was ich daran auffällig aber auch finde, also sowohl an dem Gespräch von Helmut Müller-Siebers mit Greg Loggero, als auch dem, was Sie jetzt sagen, ist die, ist die Hinwendung eben zur Geschichte als Geschichten. Denn die Art und Weise, wie auch in einem Gespräch mit dem Buch von Meyer umgegangen wird und in der Form, in der Typen wie Alcibiades oder so konstruiert werden, könnte man ja beinahe denken, das sind so auch fiktionale Archetypen, die man ja zum Beispiel auch in der Literatur finden könnte. Und wenn dann die Auseinandersetzung mit Gegenwart über die Bande der Geschichte gespielt wird, würde sich mir als einer Person, die eher Romane liest als historische Quellen aller Art, obwohl natürlich Romane auch historische Quellen sind, gut anderes Thema, aber würde sich dann die Frage stellen, wenn es um eine bestimmte Art von Sinnproduktion geht, denn darüber reden wir jetzt ja dann eigentlich gerade, warum dann das eine und warum nicht das andere?
Also ja. Warum historische Figuren und nicht gegenwärtige?
Ja, warum historische Figuren und nicht fiktionale historische Figuren zum Beispiel?
Mhm. Ja, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Und beides kann einem gleichermaßen, glaube ich, in solchen Situationen wie heute irgendwie Orientierung und Trost vermitteln. Aber die Beschäftigung mit Geschichte, also sozusagen die professionelle Beschäftigung mit Geschichte aufgrund tatsächlich der historischen Quellen, hat natürlich nochmal eine andere politische Überzeugungskraft, ne? Und dann ist es ja auch so, dass bei diesem, jedenfalls bei dem Buch von Meyer und jetzt dem Gespräch darüber, es nicht nur um die einzelnen Figuren geht und deren charakterliche Pathologismen oder so, sondern immer auch um die ganze strukturelle politische Konstellation. Also es geht immer da auch darum, wie ist es denn dazu gekommen, dass man vorübergehend eben so eine sehr, sehr ungewöhnliche, sehr unwahrscheinliche politische Konstellation von Gleichheit vor dem Recht und gleicher politischer Teilhabe und gewaltfreier Austragung von Konflikten. Wie ist man dazu gekommen? Welche Konstellationen haben dazu geführt? Wie gesagt, dieses hoch unwahrscheinliche, diese hoch unwahrscheinliche Konstellation zu produzieren und warum ist es dann doch wieder relativ schnell auseinandergefallen? So, da geht es also nicht nur um so charakterliche, archetypische Figuren. Trotzdem finde ich auch diese Frage sehr interessant. Gibt es vielleicht wirklich solche archetypischen Figuren, dass man ja doch beobachten kann, dass über die Jahrhunderte und Jahrtausende bestimmte Auffälligkeiten von Figuren thematisiert worden sind, die dann ja doch eine verblüffende Ähnlichkeit zeigen. Also ich habe mich auch beschäftigt mit dem Tyrannenbild quer durch die Geschichte und habe mit einem Kollegen zusammen, André Krischer, ein Buch über Tyrannen von Caligula bis Putin rausgegeben. Heute würde ich wahrscheinlich schreiben von Caligula bis Trump. Und da ist es schon interessant, wie bestimmte Topoi der Tyrannenlehre über die Jahrhunderte und Jahrtausende sogar sehr, sehr ähnlich sind. Ja, wie zum Beispiel eben Gewalttätigkeit, wie zum Beispiel Verwechslung von Privat und Öffentlich, ja, dass man sozusagen das Privatinteresse vor das öffentliche Interesse stellt und so weiter. Also da sieht man, dass historische, es ist schon was anderes ist, ob man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Figur einfach ausdenkt und daran alle Schrecklichkeiten zeigt, die einen selber im Moment so quälen. Oder ob man tatsächlich zeigen kann, dass das über Jahrtausende sehr, sehr große Ähnlichkeiten gibt. Das macht einen Unterschied, finde ich.
Ja, selbstverständlich. Gleichzeitig würde dann für mich der Aspekt des Trostes, den Sie angesprochen haben, dann ja irgendwie stark geschwächt werden.
Ja, das stimmt.
Weil man also dann einsehen müsste, dass jetzt abgesehen von dem beliebten Mittel des Tyrannenmordes nicht so viele Instrumente zur Verfügung stehen, um dagegen was zu tun. Wie geht man denn dann damit um? Weil Sie haben, wollten das ja eigentlich so optimistisch auch betrachten, aber ich frage mich gerade, ob wir damit dann nicht in eine Sackgasse geraten.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich meine, Trost ist es natürlich nur sehr begrenzt. Also Trost in dem Sinne, dass man irgendwie hoffen kann, es wird jetzt bald wieder besser. Ja. Das ist es nicht. Ja. Aber es ist, glaube ich, eher Trost im Sinne von Orientierung und Vergewisserung bestimmter Werte. Ja, das, also wenn ich das so persönlich sagen darf, was mich am meisten erschüttert, ist eben, dass die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung nichts dabei findet, einen Menschen, der so offenbar niederträchtig, vulgär und gemein ist, zu wählen. Das erschüttert mich zutiefst. Ich finde es ganz, ganz schwer zu ertragen. Und deswegen ist es so wichtig für mich persönlich, mir klar zu machen, dass ich mit meinem Urteil da jetzt nicht alleine bin, sondern dass das über historische Zeiten doch ähnlich immer war und bestimmte Werte jetzt nicht vollkommen relativ sind. Ja, dass man sagen könnte, na gut, also ich gehöre jetzt eben nur zur einen Hälfte der Bevölkerung, die das schlimm findet. Und die andere Hälfte findet es eben alles wunderbar und es ist gewissermaßen vollkommen gleichgültig. Ja, es ist beides ist eben relativ, ja, sondern dass man über die Geschichte sich so eine gewisse Zuversicht holt, dass man mit diesen Wertvorstellungen jetzt nicht vollkommen einfach auf einer beliebigen Seite steht.
Mhm. Ja, finde ich sehr überzeugend. Also meine Auffassung von Trost wäre natürlich auch eine, die das eher als eine Reflexionsfigur auch auffasst, in der man also kompensatorisch auf sich selber einwirkt, indem man eben diese Art von Ordnung erzeugt und nicht in etwa nur beschwichtigt oder stillstellt. Also darum kann es dabei natürlich nicht gehen.
Also wir waren auf das Thema, über das wir heute sprechen, eigentlich auf eine etwas andere Weise gekommen, weil wir, also das ist ein Blog von KWI, also Kulturwissenschaftlichem Institut, das in der Wissenschaft positioniert ist, aber in die Öffentlichkeit wirkt. Und Merkur, der ein publizistisches Organ ist, in dem aber sehr viel Akademiker und Akademikerinnen schreiben, in dem es um akademische Themen geht, die aber nicht akademisch behandelt werden. Und von da aus haben wir uns gefragt, also wie ist eigentlich dieses Verhältnis von für so eine Fachcommunity schreiben und sich an die Öffentlichkeit richten? Und da stellt sich schnell die Frage, wie stark muss der Bezug in die Gegenwart sein. Also bei uns ist eine der gängigsten Absageformeln bei Christian Demand und mir, schöne Sache, wichtig und alles richtig und gut, aber es fehlt uns der Bezug zur Gegenwart.
5-mal am Tag.
Ja. Ganz so häufig ist es nicht. Ja. Und auch nicht nur bei historischen, also tatsächlich schreiben wir de facto recht viele Historikerinnen und Historiker bei uns, eben deswegen, weil die sich eigentlich diese Frage immer schon auch stellen. Also das sind dann oft auch Leute, die zufrieden sind, nochmal was zu Benjamin zu schreiben, aber ohne über den Horizont des Innerfachlichen hinauszusehen. Also deswegen ist das die Frage, die uns umtreibt. Und zugleich wollen wir eben nicht Tageszeitung oder auch Tagespublizistik machen und suchen da nach einer Vermittlung und suchen auch immer nach Optionen, das zu verbinden.
Das ist auch wieder, würde ich sagen, eine Gratwanderung immer. Einerseits ist es klar, dass man Leute da erreichen will, wo sie gerade stehen, in der aktuellen Situation und in irgendeiner Weise darauf Bezug nehmen will. Andererseits enthält das natürlich auch immer die Gefahr, dass man sehr leicht nicht nur aktuell, sondern auch aktivistisch wird. Ja, dass man historische Gegenstände auch nur instrumentell noch thematisiert, ja, weil sie in irgendeiner Weise zu einem gegenwärtigen Problem eine Orientierung bieten oder so. Das finde ich als Historikerin problematisch. Erstens, weil ich, wie gesagt, glaube, dass man aus der Beschäftigung mit Geschichte eine grundsätzlich distanzierte Haltung zur Gegenwart gewinnt und auch eben nicht nur, wenn es aktualitätsbezogen ist, sondern ganz, ganz grundsätzlich und allgemein immer. Und ich bin größer Fan von Elfenbeinthemen, ja. Also ich finde, auch von einem Assyriologen kann man wahnsinnig viel lernen. Gerade weil man so eine absolute Fremdheitserfahrung dabei hat, wenn man hört, was irgendwie in Babylon, wie es da so war, wenn man das überhaupt rekonstruieren kann. Und dann denke ich auch, es ist wirklich problematisch, wenn gerade Historiker, und für die spreche ich ja jetzt nur, glauben, sie müssten immer so eine vordergründige Aktualitätserwartung bedienen. Weil es dann natürlich immer die Gefahr gibt, in dem Sinne dessen, was wir eben schon besprochen haben, dass man vordergründige Ähnlichkeiten betont und nicht nur sozusagen und nicht die Strukturen, mit denen man sich befasst, in ihrer grundsätzlichen Andersartigkeit erstmal ernst nimmt. Und wie gesagt, diese hermeneutische Anstrengung, die man meines Erachtens immer erstmal unternehmen muss, sich erspart und gleich sozusagen mit so einer vordergründigen Vertrautheit an die Sachen rangeht. Und das liegt natürlich immer nah, also gerade wenn wir heute natürlich immer auf Weimar verweisen und natürlich sagen, sage ich auch ständig, auch meinen amerikanischen Kollegen, guckt euch doch mal die 30er Jahre an und dann seht ihr diese unfassbaren Ähnlichkeiten, nur dass es in Amerika alles noch viel schneller geht. Andererseits ist dann aber natürlich auch wieder die Gefahr, dass man, und das geschieht ja auch ständig, dass man historische Vergleiche propagandistisch und aktivistisch nutzt und Geschichte ständig nur instrumentalisiert. Ja. Mein Kollege Willibald Steinmetz in Bielefeld schreibt gerade ein Buch über skandalisierbare Vergleiche oder skandalöse Vergleiche. Und der skandalöseste Vergleich von allen ist natürlich bekanntlich der Holocaust-Vergleich, wo man sehr gut zeigen kann, wie ständig dieses man darf nicht vergleichen angeführt wird, was natürlich falsch ist. Natürlich vergleicht man ja immer, man darf nicht gleichsetzen. Ja, man darf nicht Ähnlichkeiten pointieren in propagandistischer Absicht, ja, um bestimmte Positionen grundsätzlich zu diskreditieren oder zu skandalisieren. Ja. Also als Historiker tut man aber nichts anderes als ständig vergleichen. Und Vergleiche sind immer legitim, selbstverständlich. Nur die Frage ist eben, ob man auch die Unterschiede angemessen wahrnimmt oder nicht. Also Aktualitätsbezug gerne, immer, kann man machen, muss man vielleicht auch machen, um Leute erstmal die Aufmerksamkeit von den Leuten zu gewinnen. Aber immer in der Vorsicht nicht sozusagen vordergründige Gleichsetzungen vorzunehmen und dann im Grunde aus der Geschichte wirklich gar nichts mehr zu lernen, weil man da dann in historischen Konstellationen immer nur das findet, was man sowieso schon weiß. Und das eigentlich nur zur eigenen Bekräftigung dann oder zur Delegitimierung, je nachdem, heranzuziehen, ohne ein eigentlich historisches Erkenntnisinteresse zu haben.
Also das, was Sie sagen, überzeugt mich sehr, auch insgesamt die Perspektive auf Instrumentalisierung von Geschichte durch aktivistischen Umgang damit. Gleichwohl ich dafür auch Sympathien aufbringen könnte. Ich würde aber gerne fragen, ob da nicht dann auch noch was dazugehört, was nicht nur die Geschichtswissenschaft betrifft, sondern insgesamt die Geisteswissenschaften, denen Eckart und ich ja auch angehören in unterschiedlicher Form. Denn der Instrumentalcharakter von Geschichte wäre dann ja auch etwas, was eben insgesamt so eine Art Relevanznachweis liefert und sagt, was wir machen, ist verwendbar. Und ich denke eigentlich, dass das eine große Gefahr für die Geisteswissenschaften ist. Einerseits sollen die natürlich verwendbar sein, ganz, ganz klar, aber wenn sie es quasi ausschließlich sind, dann fällt eben extrem viel weg. Also genau diese Punkte, die vielleicht eine noch unklare Aktualisierungschance haben könnten, wenn man sich diese seltsamen Gegenstände eben mal in die Hand nimmt. Und das, also ich finde, das ist einer der Punkte, der am schwierigsten auszutarieren ist. Einerseits zu sagen, wir sitzen nicht irgendwo im Sack über dem Kopf und uns alles egal und andererseits aber auch nicht zu sagen, wir bedienen in erster Linie irgendwelche Nachfragen, die dann irgendwie die Publizistik im weitesten Sinne auch hat. Wie tariert man das aus oder wie macht man das?
Ja, das finde ich auch eine grundsätzliche Spannung. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da als professionelle Geisteswissenschaftlerin wirklich auf dem Eigenwert und der Eigenlogik und der Autonomie erstmal dieser Wissenschaft beharrt und sagt, erstmal setze ich mir meine Themen selber aus Neugier, ja, oder eben zum Beispiel Neugier auf das Fremde. Und dann kann ich überlegen, ob ich daraus für die Gegenwart irgendwas machen kann, ob das irgendwie attraktiv ist für andere, das eben zu wissen. Aber zunächst mal finde ich diese Autonomie ganz wichtig. Ich setze mir meine Themen und stelle mir meine Fragen erstmal selber. Dass ich das natürlich aus meiner Zeitgenossenschaft raus auch mache, davon kann man ausgehen in allermeisten Fällen. Ich finde es übrigens in dem Zusammenhang sehr bemerkenswert, dass oder auch um sozusagen die Gefahr und die Missverständnisse, die da lauern, wenn man sich ansieht, dass die deutsche Geschichtswissenschaft, die gewissermaßen im 19. Jahrhundert erfunden worden ist als professionelle Wissenschaft und die einen ganz hohen Objektivitätsanspruch und scientistischen Anspruch geradezu erhoben hat, andererseits aber im Grunde nur zur Geschichtswissenschaft und zur gefördert, natürlich staatlich massiv geförderten Wissenschaft werden konnte, weil sie so unglaublich instrumentalisiert worden ist zur gleichen Zeit. Ja, also da hat man beides. Da hat man einerseits diesen Anspruch auf totale Objektivität, ja, quellenkritisch, unglaubliches Verdienst. Ja, das ist wirklich kaum zu überschätzen, was da an quellenkritischer Editionsarbeit und so weiter geleistet worden ist. Und andererseits hat das aber eigentlich nur klappen können, weil es staatlich finanziert wurde und weil es eben einem ganz bestimmten politisch gewünschten Narrativ entsprach. Ja. Das wird mir im Moment so klar, weil ich, wie gesagt, mich mit diesen Hohenzollern befasse und dann sehe, wie dieselben Historiker, die unglaublich wichtige Grundlagenarbeit geleistet haben, wie Schmoller oder auch Hinze oder so, gleichzeitig in ihren Festreden die Erkenntnisse, die sie aus diesen Quellen eigentlich sie selbst ediert haben, hätten ziehen müssen, komplett wieder vergessen haben gewissermaßen und dann eine massiv apologetische und die Quellenlage eigentlich ignorierende Erzählung von sich gegeben haben. Also das finde ich hochinteressant und dieser Spannung muss man sich bewusst sein, um in diese Falle eben nicht zu tappen. Also man muss, einerseits darf man sich keinem falschen Objektivismus hingeben und sagen, wir wissen, wie es eigentlich gewesen ist und das können wir, nur das machen wir, nur das tun wir, nämlich beschreiben, wie es eigentlich gewesen ist. Das ist eine Illusion. Und andererseits darf man aber auch auf keinen Fall sich komplett instrumentalisieren lassen und sozusagen dem Aktualitätsinteresse und den Bedürfnissen der Gegenwart sich vollkommen hingeben und genau das aus der Geschichte dann machen, was gerade gewünscht wird.
Also für uns stellt sich, ich glaube für uns in gewisser Weise beide, wenn wir nicht dich jetzt als Vertreterin des KWI anspreche und uns ja, als bitte. Merkur, also interessiert eher so eine ähnliche Frage, aber eigentlich andersrum. Also was ist für uns relevant und aktuell? Und nun steht auch der Merkur nicht im Verdacht, irgendwie Sachen instrumentalisieren zu wollen oder zu sehr popularisieren zu wollen. Eher im Gegenteil. Aber zugleich stellt sich diese Frage natürlich schon. Und wir können nicht jeden Monat ein Heft machen, in dem irgendwas drinsteht, das in sich abgeschlossen interessant sein mag, aber einer Leserschaft, die nicht vom Fach ist, über die Gegenwart nichts weiter aussagt. Und das ist für uns, deswegen finde ich den Begriff des Aktualisierens, also das ist ja sozusagen ein Verfahren. Vergleichen ist eigentlich ein Aktualisierungsverfahren. Selbst Skandalisieren ist natürlich ein Aktualisierungsverfahren, ein sehr problematisches. Also deswegen sind Aktualisierungsverfahren, die nicht simpel sind und die nicht instrumentell sind, sehr interessant. Und das beobachten wir auch in den guten Texten, wo wir sehen, okay, hier wird, indem anders auf etwas zugegangen wird, das nochmal ganz anders aufgeschlossen und auch ein anderer Blick darauf möglich. Ich denke für euch, ihr habt ja immer sowas wie ein Jahresthema. Ja. Das will ja auch klug ausgewählt sein.
Wir sind gerade dabei, ja.
Gab es nicht gerade auch das Jahresthema über Aktivismus und wie?
Nee,
wie?
Das war am ZFL. Die haben das als Jahresthema gemacht, ja.
Ja, aber ich meine nochmal kurz zu dem zurück, was Sie gesagt haben. Es ist natürlich Aktualisierung in beide Richtungen möglich, sowohl im Sinne einer staatstragenden Erzählung, die man bedient, als auch im Sinne einer massiv kritischen Erzählung, die man verfolgt. Es geht natürlich in beide Richtungen und auch das Zweite ist kann durchaus problematisch sein. Also wenn man sozusagen jetzt überall in der Geschichte die eigenen absolut legitimen emanzipatorischen Interessen aufsucht und die dann auch in der Geschichte zurückdatiert und dann da überall wiederzufinden sucht, was dann möglicherweise auch wenig Rückhalt in den Quellen hat. Ne? Das kann so legitim und so wünschenswert und so gut gemeint sein, wie es will, aber letztlich sägt man sich auch damit als professionelle Geisteswissenschaftlerin den Ast ab, auf dem man sitzt, weil das braucht man dann eigentlich ja gar nicht. Da braucht man die Geschichte nicht wirklich, sondern dann kann man ja auch sagen, ja, also Genesis und Geltung sind zweierlei. Ne? Man muss dann sich das nicht als historische Vorläufer irgendwie herbeisuchen, sondern dann kann man sagen, nein, das ist jetzt heute unsere gegenwärtige Position, die verteidigen wir aus den und den Grundsätzen heraus. Da muss man jetzt keine historischen Vorbilder für suchen.
Das ist auch vielleicht der grundlegende Unterschied zu literarischen Quellen oder zu Literatur, über die wir eben auch schon mal gesprochen haben. Denn es ist so, dass abgesehen von der Suche nach Gegenwartsbezügen durch Geschichtswissenschaft, es ja zugleich auch so ist, dass in den historischen Romanen, die jetzt geschrieben werden, die also Gegenwartsliteratur sind, die aber eben von Geschichte erzählen, also was Verwandtes tun, eigentlich genau das stattfindet, was Sie gerade beschrieben haben. Also ich hatte im Frühjahr diesen Jahres den Roman Wachs von Christine Wunicke zum Beispiel besprochen, der eine französische Anatomin, Marie Biron, behandelt, die im 18. Jahrhundert lebte und die also als eine queere Person aufbaut, die Madeleine Basseporte, also einer Pflanzenmalerin aus dem Jardin du Roi, also eine Affäre pflegt und oder eine nicht Affäre, sondern eine lange Liebesbeziehung. Und die also tatsächlich auch real verbürgt berühmt wurde, weil sie besonders lebensechte Wachsmodelle des menschlichen Körpers dargestellt hat. Und da passiert eigentlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Und das passiert auch in anderen Romanen von Christine Wunicke, weil das also so deren Verfahren ist, also das aufzufinden in der Geschichte. Das sind ja auch sehr interessante Fälle. Aber es sind totale Ausnahmen. Und auch wenn jetzt dieser Zweig, also zum Beispiel weibliche Anatomin oder Medizinerin oder so, ja auch in der Wissenschaftsgeschichte zum Glück langsam erforscht wird und es dazu was gibt, ist das nicht die Mehrheit. Und das muss man eben auch aushalten in gewisser Weise. Und wenn die Literatur aber daran geht, also die Gegenwartsliteratur, muss sie das irgendwie verzerren und diese präsentistischen Gesten machen, um interessant zu sein. Denn wahrscheinlich wäre es für jetzt ein breites Publikum, an das sich diese Romane dann ja doch richten, nicht so interessant zu hören, ja, hier die absolute Ausnahmegeschichte, ansonsten war es immer anders. Oder vielleicht wäre es interessant, aber das ist nicht das, was erzählt wird, ne?
Ja, also, dass man so ein Thema wie zum Beispiel queere Personen auch in der Geschichte tatsächlich erfinden kann.
Ja, absolut.
Macht das natürlich interessant und es ist auch klar, dass wir heute das rausgreifen, während man das vor 100 Jahren auf keinen Fall rausgegriffen
hätte. Ja, und man sollte das wahrscheinlich auch rausgreifen. Ja, das ist inspirierend, ja auch.
Absolut. Ich finde es auch nicht wichtig, ob das jetzt Mehrheit- oder Minderheitsfälle sind, aber wichtig fände ich, dass man dann sowas nicht durch falsche modernisierende Begriffe verzerrt. Also den Begriff Queerness gab es bekanntlich damals nicht, aber es gab tatsächlich das Phänomen solcher Geschlechterwechsel oder unklarer Geschlechtszugehörigkeiten oder Crossdressing und so weiter. Diese Phänomene gab es ja alle. Und die hatten aber einen anderen Stellenwert oder die haben anders funktioniert und so weiter. Und es gibt ja berühmte Fälle, zum Beispiel den Chevalier d'Eon, also ein Diplomaten, Diplomatin, tatsächlich war es eine Frau, die als Mann aufgetreten ist im 18. Jahrhundert. Diese Fälle jetzt zu beschreiben, da gibt es auch einen schönen Roman drüber, der aber tatsächlich auf diesem historischen Quellenmaterial aufbaut. Dass man das aus dem Gegenwartsinteresse jetzt rauspickt, aus der unglaublichen Rumpelkammer, die Geschichte ja ist, finde ich vollkommen legitim. Wichtig fände ich es nur, dass dann nicht in so einem aktualisierenden, eben präsentistischen Sinne so darzustellen, dass es für heutige Personen unmittelbar identifikatorisch funktioniert, sondern dass man sagt, aus bestimmten Gründen war das im 18. Jahrhundert aber ganz anders. Also zum Beispiel würde ich es auch immer vermeiden, das kommt auch in dem Maria-Theresia-Buch vor, von Homosexualität zu sprechen, obwohl es ganz offensichtlich hochgradig erotische Beziehungen zwischen Frauen und zwischen Männern gab, weil der Begriff Homosexualität eine falsche Konnotation mit sich bringt. Den Begriff hatte man damals noch nicht. Man hat das entweder völlig nonchalant tatsächlich praktiziert, bei Hof zum Beispiel, vollkommen klar. Ja, Friedrich II. Ist nicht nur ein Beispiel, sondern ganz viele andere Beispiele. Aber man hat es vollkommen anders thematisiert. Und vor allem hat man es natürlich ständespezifisch ganz unterschiedlich bewertet. Also bei Hof war das ziemlich ziemlich verbreitet, während es bei den einfachen Untertanen hochgradig verboten war und man dafür eben mit der Todesstrafe rechnen musste, was als solches schon mal interessante Verhältnisse sind. Also als schwerste Sünde und als schwerstes Verbrechen behandelt hat. Aber der Begriff Homosexualität, dass das sozusagen eine Disposition ist eines Menschen oder so, den gab es nicht, diesen Begriff. Das heißt, ich finde es gerade interessant und gerade unter dem Gesichtspunkt, dass das heute viele Menschen interessiert, die Andersartigkeit des Umgangs mit so einem Phänomen dann anhand der historischen Quellen zu rekonstruieren. Ja, aber der Unterschied, den ich meine, ist, glaube ich, klar. Oder um auch nochmal das Beispiel Maria Theresia zu nehmen, genauso fand ich es auch sehr unangemessen, wie die Kollegin Elisabeth Badinter das in ihrer Biografie Maria Theresias getan hat, nämlich diese Kaiserin und Herrscherin als ein Modell einer modernen, emanzipierten Frau, die sozusagen die Work-Life-Balance richtig hinbekommt, darzustellen. Ich meine, das ist jetzt Kritik an der Kollegin, aber ich finde es vollkommen abwegig, weil es natürlich keine berufstätige Mutter war, ja, sondern Herrschaft war dynastische Herrschaft und Mutterschaft und Herrschaft sind sozusagen zwei Seiten derselben Medaille. Das hat nichts gemeinsam mit einer heutigen berufstätigen Frau, die aufsehen muss, dass sie eine Kita-Platz kriegt. Ja. Natürlich nicht. Ja. Und insofern finde ich da so eine Aktualisierung im Sinne eines modernen, heutigen, zeitgemäßen Feminismus, zwar aller Ehren wert, ja, die Bemühung ist verständlich, aber bringt historisch überhaupt keine Erkenntnis. Ja, im Gegenteil, sie verschleiert die Andersartigkeit und verschleiert damit auch die Gegenwart, weil es nicht deutlich wird, warum das heute anders ist.
Ja, also ich meine, es ist vielleicht eher ein weltanschauliches Bedürfnis, dem das Rechnung trägt, das auch historisch aufgeladen ist. Denn es folgt dem ja auch berechtigten Anspruch zu sagen, das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte als queere Bewegung und schaut mal, wer da alles drin ist sozusagen. Gleichzeitig finde ich vor allem die Frage nach der Bezeichnung und Benennung und wie sprechen diese Leute selbst über sich und wie benennen die ihre Praktiken, ganz entscheidend. Also weil man es den Leuten heute ja auch zugestehen muss, dann bitte sagt uns, wie ihr angesprochen werden wollt und wie heißen eure Praktiken. Und das ist aber, und es sind sehr, sehr neue Begriffe. Also ich hatte mich neulich mit dem Literaturwissenschaftler Hans Meyer auseinandergesetzt, selbst schwuler Jude und Kommunist, der noch 1975 in seinem Buch über Außenseiter das ein Kapitel über schwule Männer hat, das Sodom nennt und von Schwulen ohne Probleme als Sodomiten redet die meiste. Das Wort Schwule kennt er überhaupt nicht, Homosexuelle vielleicht schon eher. Aber es heißt auch da dann noch Mann, männliche Liebe oder was weiß ich nicht was. Ne? Also das ist auch da schon 50 Jahre zurück, was nicht viel ist, muss man eigentlich auch sagen.
Aber zeitgleich zum Beispiel in Frankreich darüber ganz anders schon geschrieben und gesprochen wurde. Aber das ist eben
ja, aber in jedem Fall ist es auch nicht, ist nicht die Vorfront der Befreiung. Das wollte ich auch nicht sagen.
Aber in jedem Fall, das wird in dem Beispiel ja auch schön deutlich, in jedem Fall ist ja die Benennung ein Teil der Sache selbst. Ja. Und deswegen, und das finde ich, dafür kann Geschichtswissenschaft auch sehr sensibilisieren, ja, dass man sagt, nein, wenn wir das jetzt hier mit unseren heutigen Begriffen benennen, dann ist zumindest die Gefahr anachronistischer Missverständnisse sehr groß. Und man muss gerade versuchen zu gucken, wenn man hier andere Begriffe hatte damals, dann heißt das ja auch, dass das ein ganz anderes kulturelles Koordinatensystem war. Ja, also ob man etwas zum Beispiel als Sünde, als Verbrechen, als moralische Verirrung oder als Charakterzug, ja, Charaktereigenschaft beschreibt, ist ein riesiger Unterschied, auch in dem Alltagsleben der jeweiligen Menschen. Also deswegen finde ich Sensibilität für historische Quellenbegriffe extrem wichtig, was aber nicht heißt, das ist auch, finde ich, manchmal so ein Kurzschluss, den Kolleginnen und Kollegen ziehen, was nicht heißt, dass man überhaupt keine modernen analytischen Begriffe in der Geschichtswissenschaft verwenden darf. Das kann man natürlich trotzdem machen. Ja, man kann sagen, was weiß ich, Funktionssysteme oder so, ja, Begriffe oder moderne soziologische Kategorien verwenden, wenn man sich immer wieder gleichzeitig bewusst macht, dass das theoretische Kategorien sind und unter welchen Voraussetzungen man die für vergangene Epochen verwenden möchte. Und dass es eben nicht zu verwechseln ist mit der Sprache der Zeit. Ja.
Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, weil wir darüber auch im Vorgespräch schon gesprochen haben. Sowas, was Daniel Kehlmann in seinem letzten Roman tut, ich habe ihn nicht gelesen als alter Kehlmann-Skeptiker, aber ich weiß natürlich, worum es geht, der sozusagen einen historischen Roman baut, ich glaube, sehr genau auch in der Recherche gewesen ist, zu Georg Wilhelm Pabst, einem Filmregisseur, der in den 20er Jahren angefangen hat und dann aber ins Dritte Reich geraten ist. Und er verfolgt so diese Anpassung. Der war kein überzeugter Nationalsozialist, überhaupt nicht, aber hat da Wege gesucht, durchzukommen. Also das ist ja in gewisser Weise auch ein Instrument, das herauszufinden, wie solche Situationen, und mit solche typisiert man natürlich schön, aber darum geht es ja eigentlich auch, dass solche Situationen treten ähnlich immer wieder auf. Also das, Sie sind, glaube ich, von dem Buch auch sehr, sehr überzeugt.
Absolut. Ich habe es gerade gelesen, also ich habe heute Morgen die letzten Seiten gelesen. Ich bin sehr fasziniert von dem Buch. Und muss natürlich sagen, dass ein Romanautor da jetzt ganz andere Freiheiten hat und dass natürlich das zu fiktionalisieren ungeheure Möglichkeiten eröffnet. Und natürlich schreibt der Kehlmann das vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erleben. Und natürlich, das sieht man in fast jeder Formulierung, schwebt ihm davor diese Analogie. Das ist vollkommen legitim in einem Roman, und es hat auch die tröstende und orientierende Funktion, über die wir eben sprachen. Aber das kann man als Historikerin natürlich nicht machen. Also man kann diese wirklich, ja, wie soll man sagen, diese Dialoge, die sozusagen sich so zwingend oder die dem Leser, der Leserin so zwingend vor Augen führen, dass da bestimmte Konstellationen sehr ähnlich sind und sozusagen die Warnung vor dem weiteren Geschehen in der Zukunft heute sozusagen so nahelegen. Das kann der als Romanautor mit ganz anderer Freiheit machen, als das eine Historikerin könnte.
Also können täten sie natürlich schon, aber es läge ihnen vermutlich das mal zu versuchen.
Naja, man kann ja zum Beispiel keine Dialoge, also früher haben das Historiker in der Antike bekanntlich gemacht, dass sie einfach fiktive Dialoge geschrieben haben. Das ist natürlich in der modernen Geschichtswissenschaft verboten. Das kann der Kehlmann in dem Roman, und das ist natürlich auch unglaublich amüsant und es ist witzig und so weiter. Das können wir aber nicht. Was wir können, ist natürlich zum Beispiel Korrespondenzen suchen von den historischen Figuren, wo man wirklich dann Originaltöne aus der Zeit zitieren kann. Aber es ist dann eben kein Gespräch, sondern es ist eine Korrespondenz. Es hat einen anderen medialen Kontext, andere Form und so. Das muss man alles in Rechnung stellen. Also so unmittelbar, wie Kehlmann das in diesen fiktiven Dialogen kann, kann man das als Historiker nicht. Dafür kann man aber, wie gesagt, analytisch reflexive Passagen einbauen und so weiter, das beim Roman nicht funktionieren würde. Das würden die Leser nicht mitmachen. Also ich finde, beide Genres, ich lese beides sehr gern. Ich lese eigentlich lieber Romane als historische Sachbücher. Es geht mir wie Ihnen. Ich lese selber eher keine historischen Biografien. Aber es hat ja offenbar für viele Menschen einen hohen, wie soll man sagen, also Leute lesen gerne Biografien, historische Biografien. Und offenbar schreckt es dann die Leserinnen und Leser auch nicht ganz ab, wenn das nicht identifikatorisch, nicht so vordergründig in die Köpfe und Seelen und Gefühle der Figuren hineinkriechend passiert.
Was aber ja in beiden Fällen passiert, also sowohl in so einem Roman als auch in einer Biografie, ist, dass erkennbar wird, welchen Standpunkt die Autorin, der Autor bezieht. Denn also ich habe den Kehlmann-Roman auch noch nicht gelesen, als Kehlmann-Skeptikerin. Aber ich vermute mal, dass ich jetzt Kehlmann nicht affirmativ mit einer potenziell opportunistischen Position im Dritten Reich auseinandersetzt. Und das wäre jetzt bei vergleichbaren historischen Studien und Biografien natürlich auch nicht der Fall. Das heißt, was es in beiden Fällen nicht gibt, ist sowas wie eine neutrale Position. Und das ist auch ein Thema, über das wir uns im Vorfeld viel Gedanken gemacht haben und das uns bei der Frage nach Gegenwartsbezügen doch sehr beschäftigt. Nämlich die Frage danach, wie viel Neutralität kann man sich gönnen, auch im Verhältnis zur Gegenwart. Ist sie überhaupt angebracht der Zeit? An welchen Punkten? Und wäre Neutralität vielleicht auch etwas, was meinetwegen mit so einem Objektivierungsanspruch auch versehen ist, was dann ja eher der von einer wissenschaftlichen Position wäre.
Ja,
also eigentlich jetzt sehr viele Fragen. Sie können ja überlegen, welche Sie beantworten möchten.
Das ist natürlich auch wieder eine ganz grundlegende Frage, ja, wo es auch wieder um so einen Balanceakt geht. Neutralität gibt es nicht, glaube ich. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man eine bestimmte aktivistische, davon haben wir ja auch schon gesprochen, oder parteipolitische Haltung einnimmt oder ob man sozusagen für die ganze Vielfalt von Haltungen ein gewisses Verständnis hat und die alle irgendwie versucht zu beschreiben und dann, wie gesagt, nicht einen vollkommen objektivistischen Anspruch erhebt, den man sowieso nicht erfüllen kann. Wie gesagt, deswegen habe ich das Beispiel der preußischen Staatshistoriker angeführt, die von sich überzeugt waren, dass sie vollkommen objektiv waren. Das Gegenteil war der Fall. Also es ist eine Frage, glaube ich, der grundsätzlichen Reflexion und des Versuchs zumindest der Selbstdistanz und nicht sozusagen der automatischen Parteinahme für eine bestimmte Position, die man dann in der Geschichte dann auch noch anachronistischerweise irgendwo überall wiederfinden will.
Wie ist denn dieser Punkt der Vielfalt von Positionen und Herangehensweisen im Moment für Sie als Rektorin von einer Institution wie dem Wissenschaftskolleg umzusetzen? In welcher Weise stellt sich Ihnen das auch als Problem dar im Moment?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, über die wir uns da in dem Kolleg auch sehr viele Gedanken machen. Und auch das ist wieder eine Gratwanderung. Also es gibt Grenzen. Ja, man möchte keinen Verteidiger des russischen neoimperialistischen Angriffskriegs da haben. Die möchte man da einfach nicht haben. Man möchte auch keine Holocaust-Leugner haben oder so. Ja, also es gibt bestimmte Grenzen. Dann ist trotzdem die Frage erstens mal, wie findet man das raus? Man lädt selbstverständlich man muss vielleicht vorausschicken, dass das eine Einrichtung ist, in der jedes Jahr ungefähr 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Künstlerinnen und Künstler zusammen die Zeit verbringen und ihren Projekten nachgehen, aber jeden Tag zusammen essen und so. Also schon eine sehr enge Gemeinschaft pflegen. Und da ist natürlich so, dass man im Auswahlprozess, der sehr komplex ist und wo verschiedene Gremien einbezogen sind, natürlich nicht nach politischer Einstellung oder moralischer Einstellung die Leute auswählt und auch gar nicht könnte, aber es auch natürlich nicht will, sondern man lädt die Leute ein, weil sie prominent, weil sie ausgewiesene Forscherinnen und Forscher oder Künstlerinnen und Künstler sind und nicht, weil sie eine bestimmte aktivistische oder sonst wie Haltung haben. Aber es gibt Grenzen. Die Frage ist, wie definiert man die Grenzen? Wie gewinnt man überhaupt Kenntnis über die Leute? Ja, also kann man heutzutage natürlich in den sozialen Medien gucken. Ja, aber es passiert trotzdem. Einem Kollegen ist es passiert von mir, der ein anderes Kolleg, kleineres Kolleg dieser Art leitet, dass die einen russischen Kollegen eingeladen haben, der sich als Dissident ausgab und später stellt sich raus, dass er tatsächlich ein Agent war. Sowas passiert.
Das aber man will ja selbst auch nicht zu inquisitorisch im Vorhinein sein.
Genau, natürlich nicht. Man prüft ja nicht die politische Haltung, aber trotzdem angesichts der jetzt aktuellen Konflikte guckt man natürlich schon mal in den sozialen Medien, was hat der oder die denn da sonst so gepostet, und da, um sozusagen bestimmte Probleme zu vermeiden. Trotzdem haben wir tatsächlich im Kolleg dieses Jahr uns gefragt, was machen wir denn, wenn uns aus politischer von politischer Seite zugemutet wird, jemanden wieder auszuladen? Ja, denn das kommt ja bekanntlich dauernd vor im Moment. Und letztes Jahr zum Beispiel war Omri Böhm unser Fellow, der ja bekanntlich ausgeladen worden ist auf Intervention des israelischen Botschafters, die eine Rede in Buchenwald zur Gedenkveranstaltung zu halten. Der war natürlich unser Fellow und der wurde uns auch nicht wurde sich nicht angemaßt, ihn wieder auszuladen. Aber wir hatten dieses Jahr auch eher zufällig, weil unser Selektionsverfahren sehr, sehr lang oder unser Auswahlverfahren sehr langfristig ist, hatten wir zufällig drei palästinensischstämmige Fellows. Und dann haben wir tatsächlich überlegt, was machen wir, wenn uns angesonnen wird, die wieder auszuladen. Und dann haben wir uns verständigt, dass wir das nicht machen werden, weil wir sie eingeladen haben in einer bestimmten Eigenschaft und wir laden die auch nicht aus, auch wenn sie vielleicht Positionen vertreten, die in Deutschland im Moment regierungsseitig nicht gewünscht sind. Und auch wenn wir sie möglicherweise nicht teilen. Ja, selbstverständlich müssen wir nicht die Haltung der unserer Fellows, die politischen Haltungen, uns zu eigen machen, in keiner Weise. Selbstverständlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, es ist im Moment natürlich ein hohes Maß an Skandalisierungsbereitschaft. Und da muss man sich wappnen und muss sich vorher überlegen, wie man damit umgeht. Also trotzdem achtet man natürlich auch darauf, dass man jetzt nicht Leute einlädt, wo von vornherein schon klar ist, dass das skandalisiert werden wird und auch skandalisierbar ist mit guten Gründen. Ja, das versucht man natürlich auch zu vermeiden. Aber es ist eine wirkliche Gratwanderung und wir haben das reflektiert vorher und haben uns unsere Richtung so ungefähr vorher überlegt.
Das würde dann ja für Fragen nach Neutralität, Sie haben eben schon selbst gesagt, dass es Neutralität nicht gibt, aber für die Frage danach in solchen Institutionen würde das ja bedeuten, dass es sie da umso weniger geben kann, als dass diese Institutionen hochgradig abhängig sind von natürlich vor allem der Finanzierung der öffentlichen Hand und dann auch allen möglichen anderen Faktoren, Akteuren, Organisationen, die auf sie einwirken. Und das heißt, dann wäre Neutralität sowieso eine Idealfiktion, und auch ohne, dass man sich bekennt zu Neutralität oder zu irgendwas anderes, muss im Prinzip grundsätzlich klar sein, dass es das nicht geben kann.
Ja, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Unterschied zu machen zwischen Neutralität in dem Sinne, dass man als Institution neutral sich verhält gegenüber den unterschiedlichen Haltungen der einzelnen Gäste oder Fellows, die man da hat, ja, dass man sich von denen grundsätzlich unterscheidet. Ja, als Institution hat man keine bestimmte, womöglich sogar parteipolitische Ausrichtung. Aber als Institution hat man eine Verpflichtung gegenüber der Institution selbst und den Rahmenbedingungen, den politischen Rahmenbedingungen, die diese Institution überhaupt erst möglich machen. Und das ist in unserem Fall in Deutschland Paragraph oder Artikel 5.3 Grundgesetz, nämlich Freiheit von Wissenschaft und Kunst. Darauf sich zu berufen und das zu verteidigen, ist dann schon eine institutionelle Position. Ja, da ist für mich genau die Grenze. Also da muss ich mich dann auch politisch äußern, wenn es darum geht, dass die Rahmenbedingungen in Frage gestellt werden. Das hatten wir ja bekanntlich mit der sogenannten Fördergeldaffäre im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Da war für mich der Punkt erreicht, an dem man sich als Institution politisch positionieren muss. Ja. Aber wirklich erst an dem Punkt. Also nicht da, wo es um meine persönliche Auffassung als Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland geht. Die unterscheide ich von meiner Rolle als Rektorin des Wissenschaftskollegs. Ja. Also da finde ich, ja, da kann man, glaube ich, sehr deutlich verschiedene oder muss man verschiedene Rollen unterscheiden. Aber was zum Beispiel im Moment in den USA vorgeht, da glaube ich, es ist die Pflicht der Kolleginnen und Kollegen, ihre Einrichtung zu verteidigen und da dann eben auch politisch Position zu beziehen. Wobei das in Amerika viel schwerer ist als bei uns, weil es da eben nicht in der Verfassung steht. Mhm. Aber auch bei uns, wie gesagt, ist es immer wieder neu zu verteidigen. Und ja, ich könnte mir in 4 Jahren auch Konstellationen vorstellen, in denen so eine Einrichtung wie unsere dann vielleicht zugemacht wird.
Ja, ich meine, tatsächlich verstehen wir den Merkur gar nicht so unähnlich. Also wir sehen uns eben auch überhaupt nicht als, wir sehen uns nicht als neutral, auch unklar, was das heißen sollte, aber ganz sicher auch nicht als aktivistisch und nicht politisch festgelegt. Ich würde auch sagen, es gibt Grenzen, bestimmte Positionen würden wir niemals veröffentlichen. Das hat eben auch genau damit zu tun, wenn man die zu Ende denkt, ist sozusagen die Meinungsfreiheit eben nicht mehr möglich. Aber natürlich stehen da ständig Sachen drin, die wir als Herausgeber nicht teilen, die nicht unsere Ansicht sind. Und wir sind nicht der Merkur schreibt, sondern ein Autor, eine Autorin des Merkur schreibt auf dieser Plattform, die einen Raum zur Verfügung stellt. Also so würden wir das tatsächlich auch ganz ähnlich für uns sehen.
Der Unterschied, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich der, dass Sie sich ausdrücklich an die Öffentlichkeit wenden, ja, während wir als Wissenschaftskolleg in der viel komfortableren Situation sind, dass wir ja einen geschützten Raum haben, innerhalb dessen dann eben auch sehr viel an Diskussion möglich ist und sozusagen unterhalb des öffentlichen Radars sich abspielt. Aber umso wichtiger, dass es eben diesen Raum gibt, wo man sich, wo man auch möglicherweise anstößige oder jedenfalls sehr kontroverse Positionen austauschen kann und versuchen kann, sich die wechselseitig verständlich zu machen, was man in einem öffentlichen Medienorgan eben nicht so leicht kann, weil da natürlich auch die Gefahr des bewussten und absichtlichen Missverstehens und Skandalisierens noch viel größer ist. Wir sind in vieler Hinsicht, sind wir sozusagen in einer einfacheren Lage, weil wir natürlich auch nicht wie eine Universität so öffentlich sind und bei uns gibt es keine Protestcamps im Garten oder so. Ja? Bei uns kann man vieles...
Bis jetzt.
Ja. Also das macht vieles einfacher.
Sie haben gerade ein öffentlich, semi-öffentliches Gespräch, das am Wissenschaftskolleg stattgefunden hat, zur Erinnerungspolitik, auch online veröffentlicht. War das von vornherein klar? Hätten Sie sich das überlegt, unter Umständen nicht zu machen, wenn bestimmte Äußerungen dort gefallen wären?
Nein, also da vertrauen wir einfach diesen Fellows, die kennen wir ja mittlerweile und wir wissen, dass die keine Tabubrüche begehen würden oder vollkommen anstößige und nicht sagbare, ja, in unserem Land nicht sagbare Dinge vertreten würden. Wir haben ungefähr einmal im Monat öffentliche Veranstaltungen, die eben also für Publikum zugänglich sind und die wir dann immer auch auf unsere Homepage setzen. Es sei denn, einer der Beteiligten möchte das nicht. Also wir hatten vor 2-3 Monaten eine Veranstaltung über die zu der Frage, wie Donald Trump das Wissenschaftssystem in den USA zerstört. Und da war dann ein amerikanischer Kollege, und den haben wir gefragt, ob er was dagegen hat, wenn wir das auf unsere Homepage setzen, obwohl die natürlich jetzt auch nicht Massen erreicht.
Man weiß aber nie.
Ja, man weiß nie. Und der hat tatsächlich, weil er pensioniert ist, nichts dagegen gehabt, während andere Kollegen, die nicht pensioniert sind und die so ähnliche Einrichtungen wie unsere leiten, das nicht wollten. Also die haben von vornherein schon abgesagt. Der hat das zugelassen, aber, ich meine, das ist ja sowieso klar, dass man vorher fragt, ob man das veröffentlichen kann, aber der hat auch gesagt, bitte erst, wenn ich wieder in den USA bin.
Ja, vielen Dank, Barbara Stolberg-Grillinger, dass Sie uns hier viele Einblicke nicht nur in Ihre Arbeit als Historikerin gegeben haben, sondern auch in die Art und Weise, in der Gegenwart im Moment zu problematisieren ist, in Ihrer Forschung und aber auch in der Institution, die Sie leiten. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute hier dabei waren und danken Ihnen allen, die zugehört haben, fürs Zuhören und bleiben Sie dabei.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. In der nächsten Folge von Krumme Straße sprechen wir mit den Autorinnen Katja Kullmann und Anke Stelling über das Leben und das Schreiben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid.